Willkommen bei Sei du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Anja Schöpe und ich treffe mich hier mit spannenden Menschen in der und rund um die CDU in unserem so schönen Wiesbaden. Ich möchte von Ihnen wissen, was Sie machen, warum Sie es machen, wie Sie denken und was Ihnen wichtig ist. Mich interessiert dabei auch, wie sie denn eigentlich so funktioniert, die Politik. Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zu der neuen, ganz besonderen Folge unseres Podcasts. Heute ist der Auftakt unserer Reihe zur Vorstellung unserer Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März 2021. Und, das liegt nahe, zu Gast in dieser Auftaktfolge ist unser Spitzenduo, Daniela Georgi, unsere Spitzenkandidatin, und Manuel Denzer. Er ist auf Platz 2 unserer Liste. Mich interessiert in den Podcast-Gesprächen ja immer auch besonders, den Menschen, den ich da treffe, besser kennenzulernen. Etwas zu erfahren, was sein Weg war und ihn ausmacht. Und natürlich auch seine Sicht auf politische Fragen. Hier haben Dani und Manuel sehr deutliche Worte zu der aktuellen Verkehrspolitik in Wiesbaden gefunden. Und auch über Persönliches haben sie sehr offen gesprochen. Für mich war das genau die Mischung aus lockeren und ernsthaften Austausch, wie ich ihn persönlich am liebsten mag. Also, wenn Sie mögen, setzen Sie sich jetzt gern zu meinem Gespräch mit Dani und Manuel gedanklich wieder mit dazu. Und los geht's. Dani, Manuel, herzlich willkommen zu Sei du CDU und als Auftakt unserer Reihe. Wir stellen unsere Kandidaten auf unserer Kommunalwahlliste vor. Und ihr zwei seid die Ersten. Das freut mich sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Anja.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Was mögt ihr beide an Wiesbaden ganz besonders gern?
Also ich bin ja überzeugte Joggerin oder leidenschaftliche Joggerin und ich finde es total toll, dass egal von wo oder in welche Richtung ich von meiner Wohnung aus laufe, immer in kurzer Zeit irgendeinen Park oder ein Stück Wald erreiche. Das finde ich an Wiesbaden so faszinierend, vor allem auch im Vergleich zu anderen Städten, dass Wiesbaden einfach wahnsinnig grün ist. Ich mag tatsächlich auch die Berge, weil ich auch gerne Mountainbike fahre, also von daher machen mir die Hügel im Gegensatz zu anderen nicht so viel aus. Ich finde es einfach eine tolle Stadt und natürlich liebe ich auch gerade die historische Bausubstanz. Also ich wohne selbst in einer Altbauwohnung und finde das einfach unglaublich toll. Und Wiesbaden hat für mich einfach wahnsinnigen Charme.
Einige Punkte kann ich sicherlich teilen. Ich würde noch ergänzen mit dem schönen Rhein. Ich habe früher mal Wassersport betrieben und der Schiersteiner Hafen ist sicherlich auch eine der schöneren Gegenden in Wiesbaden. Insgesamt hat Wiesbaden viele schöne Plätze auch. Und es hat aber auch Orte, wo man auch einen ganz ruhigen Lebensstil auch durchaus pflegen kann. Ich finde auch die Innenstadt sehr schön mit den verschiedenen Restaurants oder Läden. Ich hoffe, dass nach dieser besonderen Zeit, nach dieser Corona-Krise auch noch viele von denen dort sein werden. Insgesamt freue ich mich immer wieder, wenn ich nach Wiesbaden komme. Und das ist unter normalen Umständen fast jeden Tag, wenn ich von beruflich, nämlich von Mainz, nach Wiesbaden komme, dann ist das definitiv die schönere Rheinseite.
Seid ihr gebürtig aus Wiesbaden?
Muss ich mich outen? Nein, bin ich nicht. Ich bin tatsächlich am Bodensee geboren, in Tettnang. Aber bin seit ich 3 bin in Wiesbaden. Also zwar nicht gebürtige, aber überzeugte Wiesbadenerin.
Ich bin ein echter Dotzheimer Bub in den HSK geboren.
Was ist so euer Weg gewesen? Hier geboren und mit 3 Jahren hierher gekommen. Und wie ging es dann weiter hier in Wiesbaden? Was waren so eure Stationen?
Naja, ganz klassisch. Dann Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, alles, was dazugehört. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mich hier so wohl gefühlt habe, dass ich zum Studium gar nicht wirklich weit weg wollte, sondern mir eine Uni ausgesucht habe, die zum einen natürlich das Studienfach angeboten hat, was ich studieren wollte, nämlich Politikwissenschaften, aber natürlich auch eine gewisse Nähe zu meiner Heimat, nämlich zu Wiesbaden, inne hatte.
An welcher Uni hast du studiert?
An der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Mhm. Ich habe es dann aber immerhin auch mal ein bisschen weit weg geschafft und habe ein Auslandssemester in der Schweiz gemacht.
So für ein halbes oder für ein Semester?
Tatsächlich, ja.
Also voll überzeugte Wiesbadenerin und bloß nicht willig.
Ja, und ich hatte das Glück, dass ich dann tatsächlich nach dem Studium auch in Wiesbaden einen Job gefunden habe. Und von daher hat sich die Frage für mich nie gestellt, ob ich Wiesbaden verlassen möchte oder muss.
Was war denn nach dem Politikwissenschaftsstudium, was waren deine beruflichen Stationen?
Naja, erstmal war sozusagen der Sprung in die Realität, dass es keine Stellenausschreibung für Politikwissenschaftler gibt. Dann habe ich durch Glück, durch Zufall einen Praktikumsplatz in der Hessischen Staatskanzlei bekommen. Und da hat es mir dann auch so gut gefallen, dass ich dort geblieben bin. Mit zwischenzeitlich Stationen im Sozialministerium, aber seit einigen Jahren wieder zurück in der Staatskanzlei.
Und was ist deine Aufgabe dort?
Ich bin Referatsleiterin für Veranstaltungen und Messen in der Protokollabteilung. Das heißt, ich kümmere mich um Regionalmessen, also die Auftritte der hessischen Landesregierung auf Regionalmessen, betreue Veranstaltungen schwerpunktmäßig mit Musikbezug, also wenn wir Konzerte in Verbindung mit dem Rheingau Musikfestival zum Beispiel haben. Ich bin auch fürs Weihnachtskonzert des hessischen Ministerpräsidenten zuständig, für das Drillingstreffen des Ministerpräsidenten und solche Sachen.
Das ist ja total spannend. Wobei ich mich gerade frage, wie war denn dieses Jahr dann für dich?
Es war definitiv anders, aber es hatte den Vorteil, dass man oder dass wir es geschafft haben, mal Sachen oder Projekte umzusetzen, die sonst liegen geblieben sind. Also zum Beispiel haben wir die Zeit genutzt und haben auf dem Kranzplatz eine Ausstellung gemacht mit Plakaten zum Thema 30 Jahre Wiedervereinigung. Das in Verbindung mit zwei Pressekonferenzen mit dem Chef der Hessischen Staatskanzlei. Dann haben wir zu einem Fotowettbewerb aufgerufen, dass Menschen uns ihre schönsten Erinnerungen aus 30 Jahren Wiedervereinigung schicken sollen. Das kam so gut an, dass wir daraus dann noch Postkartenkalender erstellt haben. Also langweilig ist es definitiv nicht geworden in der Zeit.
Und Manuel, was waren deine Stationen?
Also ich bin ganz klassisch aufgewachsen, auch hier in Wiesbaden, in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule und dann auf die weiterführende Schule. In der 11. Klasse war ich dann mal ein halbes Jahr in Oxford. Beruflich habe ich erst Wirtschaftswissenschaften im Bachelor studiert, dann mich im Master auf den Bereich Volkswirtschaftslehre konzentriert und bin jetzt aktuell an der Uni Mainz tätig, Lehrstuhl für angewandte Statistik und Ökonometrie. Genau, und forsche da zu meinen aktuellen Themen im Bereich der Ökonometrie und der Arbeitsmarktökonomik.
Würdet ihr euch auf ein kleines Spiel einlassen?
Kann man was gewinnen?
Gute Frage, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Gerne.
Ich nenne zwei Begriffe und ihr wählt einfach, welcher für euch besser passt und begründet es ganz kurz.
Okay.
Und dann frage ich zuerst einmal dich und beim nächsten Begriffspaar würde ich dich dann fragen.
Okay.
Ja, kann losgehen?
Kann losgehen.
Städtetrip oder Strandurlaub?
Das ist schwierig, weil ich tatsächlich beides gerne mache. Am liebsten in Kombination. Ich kann wirklich auch mal ein paar Tage am Strand liegen. Aber auch nur, wenn ich weiß, dass ich dann auch mal einen Ausflug in eine Stadt machen kann.
Also ich mache auch gern Städtetrips, aber zum Entspannen definitiv Strandurlaub.
Bist du jemand, der auch den ganzen Tag dann lesend und ab und zu mal schwimmend oder so am Strand liegen kann oder geht das nicht?
Ich konnte mir das früher nie vorstellen, dass man einfach mal nichts tut, aber mittlerweile kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und ja, also Strandurlaub in Form von am Strand liegen, schwimmen eine Runde, was Leckeres essen und einfach mal die Seele baumeln lassen.
So ein Leben hatte ich vor den Kindern auch mal.
Stadt oder Land?
Ja, Stadt.
Warum?
Ehrlich gesagt, die ehrlichste Antwort wäre, ich kenne es gar nicht anders und würde es vermutlich vermissen, ein Stück weit in der Stadt zu wohnen. Einfach die Erreichbarkeit von vielen Dingen, der öffentliche Nahverkehr, der auf dem Land natürlich wesentlich weniger ausgeprägt ist.
Stadt oder Land?
Dann? Ganz klar Stadt. Also bin ich in der Stadt aufgewachsen, beziehungsweise in Bierstadt aufgewachsen, was mir immer zu ländlich war, deswegen bin ich dann irgendwann mitten in die Stadt gezogen. Ich finde es total toll, ich kann einfach vor die Haustür gehen, ich habe den Bäcker, ich habe den Metzger, ich kann alles fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichen, besser geht's nicht.
Würde dann eine richtige Großstadt, irgendwie Frankfurt oder so, für dich überhaupt in Frage kommen?
Nee,
also du willst natürlich aus Wiesbaden nicht weg, ist ja ganz klar, aber jetzt mal rein theoretisch.
Eher nicht, also ich mag an Wiesbaden tatsächlich auch die Größe. Es ist schon eine Stadt, Großstadt, ja, eine richtige Großstadt ist es natürlich nicht, aber es ist noch familiär genug, dass ich mich wohlfühle. Frankfurt wäre mir jetzt einen Tick weit zu groß.
Also ich glaube, ich teile da so ein Stück weit die Einstellung. Wiesbaden hat auch den Vorteil, man ist ja von einem Ende, ich sage jetzt mal von Schierstein bis nach Nauroth, wenn es gut läuft, ist man in 15 bis 20 Minuten und das macht das Ganze auch oder macht Wiesbaden meines Erachtens auch ein Stück weit lebenswert, während man in Frankfurt ja dann auch mal noch mit dem Stau etc., da braucht man ja teilweise eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, wenn es schlecht läuft. Also von daher, Wiesbaden hat eine schöne Größe, kann natürlich noch ein bisschen mehr werden, wird auch noch ein bisschen mehr, wenn man auf die Prognosen achtet, aber es ist immer noch überschaubar und spätestens dann, wenn man auf dem Theatrium unterwegs ist, dann trifft man sowieso jeden, also von daher ist es dann auch nur ein Fleck wiederum. Ja.
Dani, Pizza oder Sushi?
beides gar nicht so gern tatsächlich. Pasta würde ich nehmen.
Okay. Und wie ist es bei dir, Manuel?
Ganz klar Pizza. Fisch ist eher nicht so meins. Und mit Sushi kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen.
Ein letztes Begriffspaar. Fahrrad oder eigenes Auto?
Beides. Aber zugegeben, ich bin jetzt nicht der permanente Radler. Bin auch nicht der permanente Autofahrer. Ich nutze auch sehr viel den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere natürlich unter normalen Umständen, also nicht unter Corona-Umständen. Ich denke, man sollte die Wahl haben und ich nutze die Wahl, wenn es auch angemessen ist. Also wenn ich jetzt mal am Wochenende zum Beispiel in den Rheingau fahre, dann eher mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto. Aber nach Frankfurt zu einem dienstlichen Termin mit dem Fahrrad zu fahren, dafür wird man mich nicht begeistern können.
Aktuell fahre ich tatsächlich fast ausschließlich Fahrrad. Aber ich habe ein eigenes Auto und gerade mit zwei noch relativ kleinen Kindern gibt es gute Gründe, warum ich auch auf absehbare Zeit nicht auf das Auto verzichten kann. Und wie der Manuel sagte, die Wahlfreiheit ist das Entscheidende. Ich kann mir jeden Tag überlegen, was brauche ich, was entspricht meinen aktuellen Bedürfnissen und danach wähle ich.
Da sind wir beim Thema, das gerade in Wiesbaden ja ziemlich umgetrieben hat. Thema Verkehr, also anlässlich dann des Bürgerentscheids Citybahn und eben dann dem bekannten Ergebnis. Was ist denn eure Sicht der Dinge jetzt auch aus der CDU-Perspektive? Wie kann es denn jetzt sinnvoll und wie sollte es weitergehen?
Naja, es ist, ich glaube, der Fehler, der gemacht wurde, ist, dass man sich einseitig auf eine Lösung, ein Heilmittel versteift hat, nämlich diese Citybahn, teilweise sehenden Auges, dass es eine Mehrheit der Menschen gibt, die skeptisch waren. Das hat sich ja im Wahlergebnis dann auch gezeigt. Wenn es jetzt weitergeht, müssen wir alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen. Wir dürfen jetzt uns nicht nur wieder auf eine oder auf mehrere Teilnehmer fokussieren und dabei die Autofahrer, wie in dem Falle, das die Kollegen von den Grünen gerne machen, verteufeln. Wir müssen ein Konzept finden, was tatsächlich alle Bedürfnisse gleichermaßen in den Blick nimmt. Und das bedeutet für mich, dass man eben nicht nur ein Wundermittel hat, sondern dass man verschiedene kleinere Stellschrauben dreht, die gemeinsam oder zusammen dann ein sinnvolles Konzept ergeben.
Ja, ich kann das ergänzen. Also ich glaube, man muss einfach auch erstmal die Gegebenheiten vor Ort hier betrachten. Und ich glaube, keiner würde in Wiesbaden auf die Idee kommen, abgesehen von den Kosten, jetzt eine U-Bahn zu bauen zu wollen. Ja, da war schon die Alternative, einen Gondelverkehr einzuführen, schon etwas realistischer, würde ich sagen. Aber nein, also man muss schauen, der Platz ist definitiv begrenzt auf unseren Straßen und man muss einen guten Mix finden. Und keine einzelne Gruppe zu sehr bevorzugen und keiner Gruppe praktisch den Raum komplett wegzunehmen. Ich bin dann doch auch schon sehr überrascht, gerade unter diesen Gegebenheiten, dass es gar nicht so viele mögliche Raumaufordnungsalternativen gibt, sage ich jetzt mal, im Straßenverkehr oder im Straßenraum, dass doch sich sehr stark auf die Citybahn fokussiert wurde und Alternativen, die formal immer vorhanden sein müssen, ja eigentlich fast unter den Tisch gefallen sind. Und jetzt ist insbesondere natürlich der zuständige Dezernent Kowol gefordert, Alternativen schnellstmöglich auf den Tisch zu legen, sodass die Wiesbadener Bevölkerung sich ein Bild machen kann, sodass sich auch die politisch Verantwortlichen ein Bild machen können. Ich glaube, unsere Kollegen, die sich explizit mit dem Thema Verkehr auskennen, zumindest in der Fraktion, die warten da schon seit langem. Ich sage nur Verkehrsentwicklungsplan etc.
Es wundert schon ein bisschen, finde ich, genauso, warum es keine Alternativen schon gibt, weil auch die Citybahn alleine wäre ja nicht die Lösung aller Probleme gewesen. Was wäre es denn dann aus eurer Sicht, was wäre denn konkret etwas, was zu diesem Konzept gehören würde?
Naja, zum einen finde ich, gehört schon auch dazu, wir haben in Wiesbaden einen Busverkehr, der sehr stark auf die Innenstadt ausgerichtet ist. Also egal von welcher Richtung man kommt, man muss immer erst durch die Innenstadt. Das führt bisweilen zu merkwürdigen Routen, wenn man von einem Vorort in den anderen will. Da müsste man tatsächlich über Tangentiallinien nachdenken, die Vororte untereinander verbinden. Man muss auch nochmal sich Gedanken machen, ob man das Thema Ahrtalbahn nicht nochmal tatsächlich angeht. Wir müssen aber auch gucken, dass wir zum Beispiel mehr Park-and-Ride-Parkplätze schaffen, um tatsächlich den Autoverkehr schon auch ein Stück weit aus der Innenstadt rauszukriegen. Aber das schaffe ich eben nicht, indem ich einfach die Verbote so drastisch ansetze, sondern ich muss einfach Alternativen für die Autofahrer anbieten, weil es gibt, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt gute Gründe, warum Menschen das Auto nutzen. Und indem ich einfach die Innenstadt komplett für Autofahrer unattraktiv mache, leidet natürlich der Einzelhandel auch. Und da muss ich einfach gucken, dass ich gescheite Alternativen anbieten kann. Ich meine, muss ehrlich sagen, wenn ich die Wahl habe, ob ich ins Main-Taunus-Zentrum fahre, wo ich zigtausend kostenlose Parkplätze habe, die ich super erreichen kann, oder ob ich mich durch wirklich katastrophale Stauzustände in die Wiesbadener Innenstadt bewege, dann muss ich wirklich überlegen, was ist für mich an der Stelle attraktiver. Also ich wohne ja jetzt direkt tatsächlich an einer Hauptverkehrsstraße in Wiesbaden. Da rollen wirklich, da rollt gar nichts mehr. Das ist ein permanenter Stop-and-Go-Verkehr. Der ist jetzt natürlich durch die Einführung der Umweltspur, sind da statt drei Spuren nur noch zwei Spuren. Die sind aber auch so eng gemacht worden, ohne Fahrbahnmarkierung, dass man mit Ach und Krach zwei Autos nebeneinander unterbringt. Dann haben wir die Abbiegeregelungen, die völlig absurd sind. Das führt natürlich dazu, dass Menschen es sich zehnmal überlegen, ob sie es tatsächlich wagen, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren und dann einfach Alternativen im Umland ansteuern, die halt besser erreichbar sind.
Ich glaube, wenn man sich das vor allem auch nach Altersgruppen mal anschaut, dann ist ja das, selbst das Main-Taunus-Zentrum nicht mehr die Nummer eins oder solche Malls oder Shopping-Center, sondern viele Einkäufe werden doch gerade jetzt auch zum Beispiel in der Weihnachtszeit einfach online gemacht. Und von daher natürlich, oder das kann natürlich nicht ein Grund sein zu sagen, dann geben wir die Wiesbadener Innenstadt auf, ganz und gar nicht. Man braucht auch gerade die Einzelhändler, die Unikate hier in Wiesbaden herstellen, die wollen wir natürlich in der Wiesbadener Innenstadt halten, und die Dienstleistung bzw. die Produkte, die machen Wiesbaden ja auch ein Stück weit aus. Also von daher ist es umso wichtiger, dass man auch denen praktisch Unterstützung von seitens der Stadt gibt. Da lassen sich zum Beispiel zwei Aspekte nennen. Der City Manager, den wir auch begrüßt haben oder mit gefordert und auch mit eingestellt haben, der jetzt auch explizit als Ansprechpartner für die Geschäfte vor Ort dienen soll, einen einfacher Kontakt auch in die Stadtverwaltung darstellen soll, der auch Sachen bündelt, dass man nicht für einen bestimmten Aspekt zu mehreren Ämtern beispielsweise gleichzeitig gehen muss, sondern dass der das bündelt. Ein weiterer Aspekt, den ich noch kurz nennen möchte, ist auch jetzt die Plattform, die Online-Plattform, ja, um auch den Online-Handel zu fördern und zu betreiben, wo Wiesbadener Geschäfte, ich glaube auf deinwiesbaden.de, praktisch die auch ihre Angebote unterbreiten können. Und ich glaube, das kann auch ein Aspekt sein. Aber klar ist, die beste Wirtschaftsförderung vor Ort hilft nichts, wenn man um beispielsweise eine Packung hausgemachter Pralinen in Wiesbaden an einer bestimmten Stelle gleich das Doppelte an Parkgebühren zahlen muss. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Auch in Richtung kulturelles Leben spielt das ja auch eine Rolle. Also auch zu dann irgendwie abends, und wenn ich dann von außerhalb mal auch wirklich Leute ins Theater bekommen möchte oder zu anderen Veranstaltungen, einfach auch um das Abendleben hier ein bisschen mehr wieder zu entfachen, dann brauche ich einfach eine Möglichkeit, wie ich da gut hin und wieder wegkomme.
Ja, und vor allem, wie ich gut parken kann. Und das ist ja auch so ein Ansatz, der gerade dem Kollegen Kowol ein Dorn im Auge ist, weil wir es ja tagtäglich erleben, dass immer mehr Parkplätze wegfallen. Mir fällt gerade beim Stichwort Theater ein, die ganzen Parkplätze in der Sonnenberger Straße, die sind einfach weg, da gab es keine Kompensation. Und das ist nur ein Beispiel. Ich sage nur nächtliches Ringparken. Die Umweltspur, ja, ist eingeführt worden, alles gut. Warum dafür das nächtliche Ringparken ebenfalls wegfallen musste, erschließt sich mir nicht. Das kann man auch nicht mit einem Luftreinhalteplan begründen. Das ist einfach eine Sache, die wurde durch die Hintertür gerade mit abgefrühstückt, und da muss man sehr aufpassen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es noch mehr solche Aktionen geben wird, dass einfach Maßnahmen sozusagen durch die Hintertür eingeführt werden sollen, die nicht unbedingt vonnöten sind. Also ich sag nur jetzt aktuell, steht möglicherweise ein Tempo 30 in der Innenstadt im Raum. Das sind Sachen, die muss man wirklich im Blick haben, und die müssen wir als CDU auch im Blick haben, weil, wie gesagt, wir möchten alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen im Auge haben.
Ja, ich war auch schon sehr irritiert, als ich neulich einen Brief gelesen habe von dem Oberbürgermeister als auch von dem Dezernenten Kowol, wo dieses Gedankenspiel zumindest aufgegriffen wurde, das Tempolimit in der Wiesbadener Innenstadt runterzusetzen. Also wie man damit praktisch den Verkehrsfluss erhöht, ist zumindest nicht ganz offensichtlich. Also es gibt solche Theorien aus dem Bereich der Stautheorie, aber es gibt auch andere Theorien. Aber es war schon irritierend, weil wir zumindest als CDU-Fraktion davon noch keine Kenntnis hatten. Aber die Dani hat auch ein bestimmtes Beispiel, oder ich glaube, man kann das an dem Beispiel Bowling Green oder Kurhaus Theater festmachen. Nicht jeder möchte in seinem feinen Anzug im Abendkleid oder was auch immer dann auch mit dem Fahrrad ins Theater fahren. Also ich habe, vielleicht gibt es solche Leute, aber bei solchen Anlässen verwendet man dann doch eher den eigenen PKW. Und die Wiesbadener Parkhäuser an sich sind ja auch nicht die preiswertesten. Das unter dem Bowling Green ist zwar schön gelungen und auch vom ADAC, glaube ich, ausgezeichnet worden, aber wenn man dann mehrere Stunden daran geparkt hat oder auch in anderen Parkhäusern, beispielsweise am Dernischen Gelände, dann sieht man auch das Geld aus deiner eigenen Geldbörse herauswandern direkt. Also ich bin auch etwas skeptisch, dass der politische Wille ist jetzt, wenn möglich, viele Parkhäuser in die städtische Hand wieder zurückzuholen. Das mag zwar ein interessanter Gedankengang sein, aber dadurch erhöht sich ja nicht die Parkplatzanzahl in den Parkhäusern oder es kommt nicht zu einer Entlastung bei dem Parkraum. Deswegen wird das nach wie vor ein sehr interessantes Thema bleiben. Und ja, wie Dani auch zu Recht gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass nicht durch die Hintertür irgendwelche Tatsachen geschaffen werden sollen, die wieder eine bestimmte oder partielle Interessen stark bevorzugt und andere fallen einfach hinten runter, weil es sind ja nicht nur die Theaterbesucher auch gewesen, die auf der Sonnenberger Straße geparkt haben, sondern vor allem auch die Anwohner. Und die Anwohner können ja nicht mal einfach so wegziehen.
Warum? Warum in eine Partei eingetreten und warum die CDU?
Ich muss sagen, ich bin beruflich bedingt, war ich zu dem Zeitpunkt in der Staatskanzlei unter Roland Koch und das war tatsächlich für mich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, weil es einfach unglaublich spannend war zu sehen, was Hessen erreicht hat, wie Hessen vorangegangen ist und wirklich tolle Projekte umgesetzt hat. Und das hat mich einfach so beeindruckt, dass ich gesagt habe, da möchte ich gerne unterstützen, mitmachen.
Ja, ich würde zum einen sagen, dass ich dann auch in die JU tatsächlich eingetreten bin. Das war ein Stück weit auch Zufall. Ich hatte da einen Freund von mir. Und wenn man jemanden kennt, ist das immer einfacher, einen Einstieg auch zu finden, als wenn man, glaube ich, komplett allein praktisch erstmal bei einer Partei vorstellig wird. Interessiert war ich dadurch, dass 2008, 2009 Landtagswahlen waren in Hessen und es die damalige Spitzenkandidatin Ypsilanti ja dann in die Geschichtsbücher gepackt hat mit dem Wortbruch. Das war sicherlich eine Motivation, diese meines Erachtens schlechte Alternative politisch zu verhindern. Allerdings ausschlaggebend, glaube ich, zumindest für mich, für den Eintritt in die CDU oder in die JU, waren die Werte, die vor allen Dingen die Partei teilt. Zum Beispiel eine Europaoffenheit, aber auch, weil es auch im Thema Landtagswahl natürlich angesprochen wurde, als auch in der damaligen Finanz- und Wirtschaftskrise, solide Finanzen, solche Kernwerte, die die CDU meines Erachtens exklusiv hat, die wandert oder haben natürlich auch ein Stück weit eine Rolle gespielt. Schlussendlich kannte ich dann aber auch schon sehr viele Leute in der CDU und das macht natürlich einen Einstieg auch immer einfacher.
Und so an welchen Stationen oder bei welchen Gelegenheiten habt ihr euch dann in der CDU engagiert in der Zeit, nachdem ihr eingetreten seid?
Ich habe dann mit meinem Eintritt relativ schnell auch den Kontakt zum Stadtbezirksverband geknüpft, in dem ich auch gewohnt habe, nämlich im Rheingauviertel Hollerborn und habe angefangen, dass ich bei Arbeitsgruppen mitgearbeitet habe und wie es dann so ist, also dann wurde irgendwann, gab es Neuwahlen, dann wurde ich gefragt, ob ich nicht als Beisitzerin kandidieren möchte, dann irgendwann war ich stellvertretende Vorsitzende und jetzt bin ich seit einigen Jahren die Vorsitzende der CDU Rheingauviertel Hollerborn, dann kommt irgendwann die Frauenunion und fragt, ob man nicht Interesse hat und dann ist Kreisvorstand ein nächster Schritt, da war ich ja auch erst Beisitzerin und jetzt seit Februar stellvertretende Kreisvorsitzende. Ja, so kommt eins zum anderen. Also es ist, glaube ich, tatsächlich so, wenn man sich wirklich mit Herz und Blut engagiert, dann ist es ja oft so, dass dann immer mehr dazu kommt.
Ja, bei mir war das so, ich bin ja in die JU eingetreten, erstmal exklusiv in die JU für die ersten 2 Jahre und habe mich in der JU ziemlich heimisch gefühlt und wurde dann auch, ich glaube, nach einem Jahr schon als Beisitzer in den Kreisvorstand gewählt. Und ich glaube, sogar dann ein weiteres Jahr später gab es einen Umbruch im JU-Kreisvorstand damals. Es gab dann einen Nachfolger von der Astrid Wallmann als Kreisvorsitzende. Und der hatte mich dann wiederum gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den JU-Kreis-Geschäftsführer-Posten praktisch auszuführen, was ein ehrenamtlicher Posten nicht vergleichbar mit dem CDU-Kreis-Geschäftsführer-Posten ist. Das habe ich dann auch, glaube ich, 2 oder 3 Jahre gemacht. Ich weiß es ehrlich gar nicht mehr so genau. Und das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, so organisieren, auch im Wahlkampf. Ja, und dann, wie es halt so kommt, dann hat der damalige JU-Kreisvorsitzende erklärt, er beendet sozusagen seine JU-Karriere und wollte mich dann vorschlagen und als JU-Kreisvorsitzender. Und das habe ich mir zugegeben lange überlegt, weil das war jetzt nie mein angestrebtes Ziel, habe mich dann aber aufgrund von Gesprächen dann doch, breitschlagen lassen, ist ein bisschen untertrieben. Also ich habe es dann schon auch aktiv mit vollem Bewusstsein gemacht. Und das hat sich dann auch 4 Jahre insgesamt gesammelt und praktisch bis zum Februar 2017. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Aber für mich war auch klar, wenn ich in frühen Jahren in die JU gehe, dass ich da nicht bis zum letzten Atemzug, bis man praktisch kurz vor 35 ist, dann in der JU aktiv bleibt.
Das ist ja hoffentlich noch nicht der letzte Atemzug.
Nein, also politisch JU letzter Atemzug. Und als ich dann auch ja berufstätig wurde und auch dann die Verpflichtungen seitens der CDU immer mehr wurden, ich bin ja stellvertretender Vorsitzender bei uns im CDU-Stadtbezirksverband Wallstraße GIB, das ist mit vom Aufwand noch sehr überschaubar, aber als dann der Stadtverordnetenmandat dazu kam, dann habe ich auch gesagt, das macht Sinn, das in andere Hände zu übergeben. Ich habe das sehr gern gemacht. Also wenn ich noch JU-Vorsitzender wäre, dann müsste ich Freudensprünge bis in das 10. Stockwerk machen, weil das ist eine sehr junge, auch sehr weibliche Liste, was ich auch sehr gut finde. Aber die JU ist wirklich sehr hervorragend auch auf dieser Liste vertreten.
Das ist ja wirklich eine sehr bewusste Entscheidung, diese Liste mal ganz anders aufzustellen, als es bisher der Fall war.
Also ich glaube, ja, das ist ein guter Neuanfang, ein guter Mix von auch teilweise auch erfahrenen Leuten, die natürlich auch wichtig sind, aber vor allem auch von viel frischem Blut, das auch neue Dynamik in die dann hoffentlich starke neue Fraktion einbringt, auch unterschiedliche Perspektiven, die zum Beispiel ich überhaupt nicht einbringen kann aus dem Bereich Kultur, wo wir ja auch sehr stark vertreten sind, aber auch aus anderen Bereichen. Von daher, ich glaube, das ist ein sehr gutes Angebot für die Wiesbadener Bevölkerung und ich glaube, wir hoffen alle, dass sie von diesem Angebot ja zahlreich Gebrauch macht.
Und der gute Mix zeigt sich ja schon an uns. Du bist ja tatsächlich schon lange oder länger dabei. Ich war bisher noch nicht in der Stadtverordnetenversammlung. Also auch da haben wir die Mischung aus Erfahrenen und Frischen, glaube ich, ganz gut zusammengebracht.
Und haben wir ja das erste Mal eine weibliche Spitzenkandidatin. Was hast du für Rückmeldungen bekommen?
Ja, das muss man sich ja wirklich erstmal vergegenwärtigen. Also nach 75 Jahren Wiesbadener CDU sozusagen das erste Mal im Jahr 2020 eine weibliche Spitzenkandidatin. So sehr es ein Anlass zur Freude ist, ist natürlich auch irgendwie erschreckend, dass wir uns tatsächlich immer noch so sehr darüber freuen müssen, denn eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, über die man gar nicht sprechen muss. Die Rückmeldungen waren eigentlich durchweg positiv. Also natürlich, wie es immer so ist, wenn jemand relativ frisch sozusagen an so eine Position kommt, gibt es auch Menschen, die finden das vielleicht nicht ganz so gut und hätten sich andere Personen dort gewünscht. Aber ich glaube, das ist bei jeder Personalentscheidung so, dass es immer welche gibt, die damit vielleicht nicht ganz einverstanden sind, aber die überwiegende Resonanz war absolut positiv und vor allem, was mich ja auch sehr gefreut hat, dass ich sozusagen auch von vielen Frauen sehr unterstützt werde, weil viele einfach sagen, es ist wirklich mal höchste Zeit, dass da auch mal jemand Weibliches vorne steht und zwar nicht nur jemand, der weiblich ist, sondern auch tatsächlich zwei noch relativ kleine Kinder hat und so auch zeigt, dass es durchaus auch möglich ist, dass man im Jahr 2020 tatsächlich Familie, Beruf und Ehrenamt noch irgendwie vereinbaren kann.
Was sind denn deine Erfahrungen? Was würdest du denn Frauen sagen? Wie kriegt man denn das hin? Ist das trotz Kindern oder ist das eigentlich Zwar eine Herausforderung vielleicht, aber auch kein Hexenwerk.
Also die Frage hat sich einfach nie gestellt, ob das eine ein Ausschlusskriterium für das andere sein könnte. Im Gegenteil, ich finde, je mehr Erfahrung man auf verschiedenen Gebieten mitbringt, desto wichtiger oder desto wertvoller ist es auch für die politische Arbeit. Also ich glaube, ich habe nochmal, wie Manuel schon sagte, ich bringe nochmal eine ganz andere Sicht auf Themen wie zum Beispiel Familienpolitik oder sowas mit, einfach weil ich aus eigener Erfahrung sprechen kann. Es ist eine Sache, ob ich etwas theoretisch auf dem Papier lese oder ob ich es tagtäglich erlebe. Also jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß noch, als ich keine Kinder hatte, da wurde bei uns auch im Stadtbezirk immer das Thema Spielplätze, Sauberkeit, Sicherheit thematisiert. Ja, da denkt man, ist schon wichtig, aber was es tatsächlich bedeutet, das merkt man wirklich, wenn man mit zwei kleinen Kindern dann montags auf dem Spielplatz steht, wo noch die Scherben vom Alkoholkonsum vom Wochenende rumliegen. Da bekommt man einfach einen neuen Blick drauf.
Was steht euch denn jetzt im Wahlkampf bevor? Was kommt da jetzt auf euch zu? Wisst ihr das überhaupt? Also wenn die Hörer jetzt eure Gesichtsausdrücke sehen könnten.
Das ist ja das Erstaunliche an diesem Wahlkampf, dass wir es tatsächlich nicht wirklich wissen, weil keiner von uns hat unter Corona-Bedingungen jemals einen Wahlkampf gemacht. Unter normalen Voraussetzungen hätte ich gesagt, wir werden ganz, ganz oft an Wahlkampfständen in der Stadt präsent sein, in den Vororten. Wir werden ganz viele Haustürwahlkämpfe machen. Wir werden ganz intensiv das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Ja, das sind alles Sachen, die sind jetzt mit einem mehr als dicken Fragezeichen versehen. Also natürlich muss es viele Online-Formate geben. Zum Beispiel dieser Podcast ist ja auch eine tolle Möglichkeit, auch unter Corona-Bedingungen sozusagen mal mit den Menschen in Kontakt zu bekommen. Ich glaube, auf der anderen Seite werden wir natürlich auch ein Stück weit vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Rolle zurückmachen, indem wir vielleicht doch mehr verstärkt auch wieder auf Printprodukte, Flyer, Briefe etc. setzen werden. Aber ich glaube, wir werden uns alle davon überraschen lassen, was die nächsten Wochen und Monate einfach so mit sich bringen.
Also das kann ich nur teilen. Also ich glaube, vor einem Jahr hätten wir beide gesagt, wir haben ausreichend Wahlkampferfahrung. So viel kann uns da gar nicht mehr überraschen. Jetzt ist die Überraschung da, weil ein sehr stark konzentrierter Online-Wahlkampf, wie es sich ja abzeichnet. Den hat noch gar keiner der dann antretenden Parteien in der Form gemacht. Wieso auch? Die Nachfrage war in früheren Jahren ja eine andere.
Also diese Online-Formate haben ja noch einen anderen Vorteil. Also möglicherweise erreiche ich damit, wie du schon sagtest, ja auch Menschen, die ich vielleicht sonst nicht erreicht hätte, weil ihnen einfach die Uhrzeit der Präsenzveranstaltung nicht passt. Oder jetzt denke ich mal an meine Situation. Mit zwei kleinen Kindern kann man natürlich auch nicht überall auf jeder Präsenzveranstaltung sein. Aber was man sehr gut machen kann, ist, man kann sich von zu Hause aus in eine Online-Veranstaltung einwählen und zugucken. Und das bietet, glaube ich, nochmal ganz neue Möglichkeiten, auch neue Wählerschichten zu erreichen. Dabei dürfen wir natürlich nicht die vergessen, die über keine Online-Zugänge verfügen. Deswegen habe ich ja gesagt, wahrscheinlich an der Stelle auch wirklich nochmal die zielgruppenorientierte Ansprache mit Briefen und Flyern. Aber es ist ja wie so oft, jede Veränderung bietet ja auch eine Chance.
Wir werden sicherlich verschiedene Kanäle nutzen, um mit den Bürgern der Landeshauptstadt Wiesbaden ins Gespräch zu kommen. Und ich bin auch frohen Mutes, dass diese Angebote auch angenommen werden im erheblichen Maße.
Das wäre toll.
Wir haben ja auch als CDU tatsächlich ja auch schon ein Zeichen dadurch gesetzt, dass wir unseren kompletten Programmprozess zum Kommunalwahlprogramm tatsächlich ausschließlich online angeboten haben. Wir haben ja allen Wiesbadener Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich mit Ideen und Vorschlägen einzubringen. Die Resonanz kann sich absolut sehen lassen, also über 160 Menschen, und zwar tatsächlich nicht nur aus der Partei, sondern wirklich aus der Mitte der Stadtgesellschaft haben ihre Beiträge eingebracht, und jetzt sind wir gerade dabei, das Ganze, den Entwurf zu finalisieren. Also ich finde es ganz toll an der Stelle.
Also ich drücke euch ganz fest die Daumen. Wir werden euch natürlich alle mithelfen. Und wer weiß, wir haben noch nicht drüber gesprochen, ist ja schon ein bisschen spontan, aber vielleicht treffen wir uns dann so kurz vor der Wahl einfach nochmal zu einem Podcast und tauschen uns mal über die Erfahrungen auf, die wir dann gesammelt haben in der Zeit.
Sehr gerne.
Ja, von mir aus auch sehr gerne.
Dankeschön.
Danke.
Danke.
Ja, das war er, unser Auftakt zur Vorstellung unserer Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl. Ich danke sehr fürs Zuhören
Und wenn Sie das jetzt hören, heißt das ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, dass Sie die ganze Folge gehört haben. Deshalb wüsste ich jetzt natürlich total gerne, wie Ihnen die Idee dieser Reihe gefällt. Was Sie besonders interessiert hat, was vielleicht auch nicht. Und was Sie sich vielleicht für die nächsten Folgen wünschen. Wenn Sie mögen, geben Sie uns gern eine Rückmeldung direkt an mich unter podcast-wiesbaden@gmx.de. podcast-wiesbaden@gmx.de. Wir würden uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpe.